Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Beginnen wollen wir mit dem geheimnisvollen Königreich Margiana. Das war in der Bronzezeit vor etwa 4000 Jahren dort angesiedelt, wo heute Turkmenistan liegt. Und Turkmenistan, um das schnell zu skizzieren, liegt am Ostufer des Kaspischen Meeres, nördlich des Iran und südlich von Kasachstan und Usbekistan. Es ist ein reiches Land durch Erdöl- und Erdgasvorkommen und hat ein diktatorisches Regime mit einem Staatspräsidenten an der Spitze. Man hört nicht viel von Turkmenistan, es ist weitgehend isoliert und wie andere erdölexportierende Länder auch, versucht es mit Geld und mit der Besinnung auf die eigene Kultur Kontakt zur internationalen Staatengemeinschaft zu bekommen. Deswegen wurden mit hohem Aufwand archäologische Grabungen zum Königreich Margiana durchgeführt, bei denen große bronzezeitliche Siedlungen und Königsgräber zum Vorschein kamen. In den Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim werden seit Samstag die Funde dieser nahezu unbekannten Hochkultur erstmals in Europa ausgestellt. Barbara Weber hat mit den Ausstellungsmachern gesprochen.
Wir befinden uns ja in der sogenannten Margiana.
Die Kuratorin Dr. Gabriele Pieke steht vor einer großen Karte.
Das ist eine Region, die geprägt ist durch große Wüstenareale. Auch heute ist Turkmenistan von 80% Wüste bedeckt. Und in der Wüste befindet sich der Fluss Murghab, der bereits in der Antike auch eine große Rolle gespielt hat.
Hier entstand die Margiana-Kultur, die in ihrer Blütezeit zwischen dem 3. und frühen 2. Jahrtausend vor Christus rege Handelsbeziehungen zu anderen Hochkulturen jener Zeit pflegte. Dazu gehörten Ägypten, Mesopotamien, Persien und China. Margiana hatte einen Vorteil, die Lage.
Sozusagen in der Mitte zwischen Peking und Rom.
Der Begriff Margiana taucht übrigens erst deutlich später auf.
Das ist eine griechische Bezeichnung, die im Rahmen der Alexanderfeldzüge durch dieses Territorium aufgekommen ist. Wie diese Kultur sich selber genannt hat, das wissen wir leider nicht.
Über 28 Hektar erstreckte sich die Oasenkultur. Die Archäologen haben erst einen Bruchteil der Fläche um die Zitadelle und den Palast der ehemaligen Metropole Gonur-Depe ausgegraben. Die Stadt lag im Herzen von Margiana. Wie viele Menschen innerhalb des Befestigungsrings lebten, ist nicht überliefert. Aber allein im Norden konnten 2800 Bestattungen freigelegt werden.
Wir haben im Prinzip nur die archäologischen Artefakte, die aber wirklich extrem herausragend sind in ihrer materiellen Kultur. Eine große Zivilisation oder eine Gesellschaft vergegenwärtigen, die eine hohe gesellschaftliche Organisationsstruktur hatte und deren Gegenstände häufig noch Rätsel aufgeben. Es gibt zahlreiche Funde, wo man noch keinerlei Erklärungen hat, wie man sie deuten kann.
Denn es gab noch keine Schrift. Was hingegen bekannt ist, zahlreiche Quartiere unterschiedlichster Handwerker zeigen die hohe Differenziertheit der Gesellschaftsstruktur. Da die Bewohner über keine Rohstoffe verfügten, musste alles importiert werden. Erze, Gold, Silber und Steine wie Lapislazuli.
Das Handwerk, und das ist natürlich auch ein Netzwerk von Wissen. Man spricht wirklich von Kompetenz, die vorhanden ist, die natürlich irgendwann wahrscheinlich auch über den Austausch von Menschen, den Austausch von Techniken, Kulturtechniken wie der Keramikproduktion, Metallverarbeitung, Steinbildhauerei, das wird halt tatsächlich auch im Austausch mit anderen Kulturen irgendwann mal in diese Region gekommen sein.
Feine, gleichmäßig gearbeitete Tongefäße lassen darauf schließen, dass die Töpferscheibe in dieser Region schon vor 4000 Jahren bekannt war. Das Spektrum reicht von großen Amphoren über kleinere Gefäße für den Haushalt bis hin zu filigran gearbeiteten Schüsseln mit Verzierungen am oberen Rand. Solche Objekte nutzen die Bewohner als Grabbeigaben für reiche Bürger.
Das hat man aber tatsächlich zu großen eigenen handwerklichen Leistungen geführt, die sich zum Teil auch absetzen von den die umgebenden Kulturen. Und eine sicherlich sehr, sehr interessante Leistung, die auch die herausragende Zivilisation im Prinzip in diesem Ort vorführt, ist im Prinzip der Umgang mit Wasser. Und da bist du das vielleicht da drüben an
gerade? Genau, können wir uns gerade einmal sozusagen rumdrehen.
Philipp Groß steht vor einer großen Fotografie von Herlinde Kölbel, die alle Ausstellungsobjekte und vor Ort fotografiert hat. Der Althistoriker weist auf eine Besonderheit.
Das ganz außergewöhnlich ist, sowohl für Zentralasien wie auch für die gesamte Bronzezeit, also das würde auch für Europa gelten, nämlich es gab ein aus Keramikrohren hergestelltes Wasserleitungssystem. Zum einen mit großen, ich nenne sie mal Hauptrohre, die praktisch Wasser aus dem Fluss überhaupt in die Siedlungsgebiete geführt hat. Und dann hinter mir, sehen Sie auch, gab es dann kleinere Varianten davon, mit denen dann sogar bis in den Palastbezirk selbst Wasser zum einen eingeleitet wurde und dann auch wieder zur Entwässerung abgeleitet wurde.
Einige Schritte weiter haben die Ausstellungsmacher vier Vitrinen in einem Rechteck angeordnet.
Ja, hier kommen wir zu den vier Highlights auch der Ausstellung. Und hier sieht man zwei menschliche Figuren und zwei Tierfiguren.
Was auffällt? Die Darstellung des Menschen in der Magiana-Kultur ist eher sekundär. Eine der etwa 10 cm großen Figuren besteht zum Beispiel aus einem dicken Körper aus dunklem bläulichen Stein. Die separat hergestellten Arme und der Kopf aus weißem Gestein. Die Figur sitzt und scheint einen dicken Fellmantel zu tragen. Tierdarstellungen wie ein aus Holz und Elfenbein gefertigter Adler wurden häufiger gefunden. Den Schmuck, Kettenohrringe und Haarnadeln fertigten Handwerker aus Bronze, Gold und Silber. Häufig verwendeten sie Steine wie Lapislazuli oder Türkise.
Was wir hier insgesamt vor uns haben, sind die sehr reich ausgestatteten Gräber der Elite.
Philipp Groß deutet auf eine große, fast raumhohe Vitrine mit allerlei Kostbarkeiten.
Wir nennen das die Königsnekropole. Das muss man sich auch vorstellen, das sind nicht einfach nur Gräber, wie wir sie verstehen, sondern das sind tatsächlich unterirdisch angelegte Häuser, die man auch theoretisch hätte bewohnen können, also wirklich Wohnstätten für die Nachwelt. Und in denen wir jede Menge Objekte gefunden haben, die wir zum Teil zuordnen können. Also Kelche aus Gold, aus Silber, aus Edelmetallen, Spielsteine, Schatullen, Gefäße auch aus Alabaster mit hervorragender Technik. Aber auch Dinge, die zwar auch spektakulär aussehen, denen wir aber keinen klaren Zweck zuweisen können.
Eine große Steinscheibe und Steinsäulen geben Rätsel auf. Auch ein Wagen mit Rädern, der nicht funktionsfähig ist. Zudem gab es keine Straßen. Nebulös ist auch die Bedeutung eines schweren Ringes aus Blei.
Und Sie sehen schon, wir haben jetzt immer wieder gesagt, oh, das weiß man nicht und das weiß man nicht und das weiß man nicht. Und das ist natürlich auf der einen Seite etwas irritierend, aber auf der anderen Seite zeigt es halt einfach, wie spannend es auch noch ist, dass im Prinzip die Archäologie hier am Anfang steht, dass man seit nicht mal 50 Jahren ein bisschen im Nebel stochert. Und das macht es natürlich total aufregend, gemeinsam natürlich mit so einer spektakulären Architektur, die noch erhalten ist, großflächig. Und das ist natürlich etwas für Archäologen, aber wie auch für Leute, die sich für ein bisschen Geschichte und spannende Kulturen interessieren, tatsächlich was ganz Aufregendes.
Margiana, geheimnisvolles Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan. Ein Beitrag von Barbara Weber. Die Ausstellung in den Reis-Engelhorn-Museen in Mannheim ist noch bis zum 16. Juni zu sehen.